Deutschlandradio-Intendant Willi Stoll hat sein Amt zur Verfügung gestellt und heute, da ist sein Nachfolger gewählt worden.
26 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung, das ist das Ergebnis für Stefan Raue, gewählt heute im Hörfunkrat.
Ich zitiere dazu mal eben aus seiner Vita, und zwar: Raue, 1958 in Wuppertal geboren, begann seine Karriere nach einem geisteswissenschaftlichen Studium und Volontariat beim WDR. Es folgten Stationen bei RIAS TV in Berlin und beim ZDF in Mainz. Bevor er 2011 als Chefredakteur zum MDR nach Leipzig geholt wurde, Raue bezeichnet sich selbst als Vollblutjournalist und ist passives SPD-Mitglied.
Und ab dem 1. September ist er Chef für die Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Jetzt ist er erstmal live hier bei Was mit Medien. Guten Abend, Herr Raue.
Ja, guten Abend.
Also Herr Pell und ich, wir waren noch nie bei einer Intendantenwahl dabei. Was ging Ihnen denn so durch den Kopf? Wie haben Sie den Moment erlebt, als die Abstimmung lief und vor allem dann das Ergebnis bekannt gegeben wurde heute Mittag?
Also ehrlich gesagt, ich war auch noch nicht dabei. Weder als Beobachter noch als Akteur. Das war für mich auch völlig neu. Ich habe darum gebeten, während des Wahlvorgangs rausgehen zu dürfen. Ich habe mich vorgestellt, habe meine Ideen dort verkündet, habe auf Fragen geantwortet. Dann sollte der Wahlprozess anfangen. Dann bin ich hinausgegangen. Ich finde das für die Wählenden und für die Gewählten eine etwas unangenehme Situation. Jeder soll das in Ruhe machen. Das ist ein demokratisches Verfahren. Und ich wurde dann nach längerer Zeit, habe ich vor dem Saal gewartet, wurde ich dann reingerufen, dann hat man mir das Ergebnis mitgeteilt.
Wir haben uns auch mal ein bisschen schlau gemacht, wie man denn jetzt überhaupt Intendant hier im Haus werden kann. Also wir haben gelernt, bewerben, so richtig kann man sich eigentlich nicht. Es gibt eine Findungskommission, die Kandidaten ermittelt. Und diese Kandidaten, die werden dann vom Verwaltungsrat am Ende auf einen Kandidaten reduziert. Und der muss dann eine Zweidrittelmehrheit im Hörfunkrat bekommen und wird dann gewählt. Wie war das bei Ihnen? Hat Sie Tom Buro, der ja als WDR-Intendant Teil der Findungskommission war, angerufen und gefragt: Mensch, Stefan, wäre das nicht was für Sie?
Ja, also Tom Buro und ich sind nicht per Du. Ich habe mit mehreren Verwaltungsräten gesprochen, beziehungsweise die mit mir. Ich will da jetzt gar keine Namen nennen. Ich kenne alle 8. Es waren ja 4 von denen in der Kommission. Es hat dann ein Verfahren gegeben, das nennt sich ein Gespräch mit der Findungskommission. Das sind dann 4, 2 Intendanten, 2 aus den politischen Lagern. Und die haben mich dann eine Stunde gelöchert. Und das war ganz sauber und ganz fair. Da ging es um was mit Medien. Da ging es um, wie es mit der Medienlandschaft, mit den Medien, mit den Öffentlich-Rechtlichen weitergeht. Was für Vorstellungen für Deutschlandradio hätte, wie meine Erfahrungen beim Mitteldeutschen Rundfunk, bei anderen Stationen waren. Also das, was man so eine Art Bewerbungsgespräch versteht, nur dass man es mit 4 Personen zu tun hat, die einen da ganz schön in die Mangel nehmen. Das ist allen 4 Kandidaten so passiert, die da ausgeguckt waren. Und dann ist man selber nicht mehr dabei. Man ist in diesem ganzen Verfahren, das will ich hier schon mal verraten, fast der Ohnmächtigste. Alle reden über einen, aber selber kann man außer sich vorstellen, gar nichts mehr machen.
Aber warum haben Sie gesagt, ja, da mache ich mit?
Nein, das ist eine tolle Aufgabe. Ich bin seit 1986 Journalist. Ich habe viele Stationen hinter mir, die haben wir aufgezählt. War hauptsächlich im Politischen, habe auch mal Kultur ein bisschen für den WDR gemacht, habe auch mal bei Jugendzeitungen gearbeitet, vor dem Volontariat. Ich habe all die ganze Palette durch. Und das Deutschlandradio mit seinen Angeboten, das ist schon ein Leuchtturm. Das muss man einfach so sehen. Da orientieren sich viele andere Journalisten, die schauen, was macht das Deutschlandradio, worüber wird berichtet, wie wird berichtet. Das Deutschlandradio mit seinen Angeboten hat einen ganz tollen Ruf und es gehört, sagen wir schon, zu den Traumjobs eines politischen oder eines Kulturjournalisten, beim Deutschlandradio zu arbeiten mit seinen Angeboten. Und der Intendant von so einem Sender zu sein, das ist dann die Krönung.
Aber das heißt ja für Sie auch, Ihr Alltag wird sich verändern. Bisher steckten Sie als Chefredakteur richtig im journalistischen Alltag drin. Jetzt werden Sie ja zum Journalismus ja eher Lenker.
Ja, das geht allen Journalisten so, die Intendanten werden. Jan Metzger bei Radio Bremen, Tom Buro, WDR, Dagmar Reim früher beim RBB, Patricia Schlesinger beim RBB. Geht vielen so. Manche Intendanten waren vorher eher, kommen aus dem juristischen Bereich, wie meine derzeitige Chefin Carola Wille, die ja Intendantin des MDR ist. Die Journalisten müssen dann, ich habe heute bei der Vorstellungsrunde, wurde ich auch nach meinen Wünschen fürs Programm gefragt, dann habe ich gesagt, naja, das Letzte, was ein Sender braucht, ist ein Ober-Oberchefredakteur, ein Intendant, der permanent überall durch die Redaktionsstuben hetzt und sagt, habt ihr das schon, sollten wir nicht das mal machen, und das geht allen auf den Nerven, macht das Programm auch nicht besser. Aber ein Journalist, der Intendant ist, der kann natürlich trotzdem publizistisch auch etwas anstoßen, kann Diskussionen anregen innerhalb des Hauses, zwischen den unterschiedlichen Sendern, zwischen den Redaktionen. kann man Denkanstöße geben. Ich finde, das ist schon eine ehrenvolle Aufgabe, die dann auch noch journalistisch und publizistisch sind. Aber die Zeiten, dass ich als Reporter durch die Parteitage gezogen bin oder von Wahlen berichtet habe, die sind leider vorbei. Da muss ich mir drüber im Klaren sein.
Jetzt hat Christian Meyer in der Welt Kompakt heute etwas kritisch angemerkt. Wahrscheinlicher und vernünftiger wäre es, weiter an einem Deutschlandradio zu arbeiten, das mehr ist als nur das Lieblingsradio der Bildungsbürger. Sie haben heute in einem Interview bei unseren Kollegen des Deutschlandfunks gesagt, Sie möchten die Generation RTL mehr erreichen. Was meinen Sie damit?
Naja, es gibt eine Generation zwischen 29 und 59, die ist geprägt worden durch den Aufstieg des Privatradios und vor allen Dingen des Privatfernsehens. Und diese Generation, die ist anders als die Generation vorher gewöhnt, dass es auch Nachrichten bei RTL gibt, bei Sat.1 gibt, bei RTL2, die ist gewöhnt, dass verschiedene Informationsangebote dort auch zu finden sind. RTL war in vielen Dingen, sagen wir mal, etwas direkter, kerniger, aggressiver in seiner Bildsprache, in seiner Erzählform, in der Dramaturgie der Geschichten, die da erzählt wurden. Und dadurch hat RTL auch einen gewissen Charme, hat aber vor allen Dingen eine Nebenwirkung hat das Ganze gehabt, dass diese Generation gesagt hat, naja, wir haben nichts gegen die Öffentlich-Rechtlichen, aber sie sind jetzt auch nicht unser ganz großes Objekt der Begierde. Die sollen ein bisschen Kultur machen, die sollen Politik machen, die sollen nicht so viel Beiträge bekommen, aber die können ja existieren, wir wollen auch nicht, dass sie weg sind, aber sie sind nicht der Kern der ganzen Geschichte, die anderen können das auch. Und mit dieser Generation müssen wir uns als Öffentlich-Rechtliche sehr auseinandersetzen, das sind alles ehrenwerte Menschen, das sind alles interessante Menschen, die sind voll in den Berufen, die sind überall vertreten und mit denen müssen wir in Dialog, für die müssen wir auch Angebote machen, die sie packen und die sie interessieren. Wir können sie nicht ignorieren. Das ist eine ganz wichtige Generation.
Das würde ich gerne noch ein bisschen unterfüttern. Ich glaube, auch das Stichwort digitale Zukunft fällt da. In der Pressemitteilung werden Sie zitiert heute. Zentrale Entwicklungschancen sehe ich in der weiteren Profilierung der Programmangebote, der Arbeit an einer digitalen Zukunft mit Formaten, die in ihrer Ästhetik und Dramaturgie den Nutzungsgewohnheiten auch jüngerer Zielgruppen entsprechen. Was meinen Sie damit konkret?
Da sind Sie bei Nova schon auf dem richtigen Weg, das will ich gleich sagen. Wir haben lange gedacht und lange gesagt, alle, von Spiegel bis ARD, von ZDF bis Focus, wir haben alle gedacht, online, da können wir ein bisschen Werbung für unsere normalen Produkte machen. Und dann haben wir gedacht, online, das sind die Ausspielwege für das, was wir sonst machen. Ne? Der Zeitungsjournalist hat einen Artikel geschrieben und zapp hat er ihn rüber ins Online-Angebot getan. Und haben uns gewundert, dass die Dynamik im Netz um uns herum getobt hat. Da haben uns viele überhaupt nicht erreicht, weil wir denen gar nicht schnell genug, nicht pfiffig genug waren, nicht interessant genug waren. Das Netz hat eigene Gesetze. Das hat eigene Anforderungen. Die Nachfrage ist eine besondere. Ich sage mal ein paar Stichworte. Im Netz ist man schneller, im Netz ist man aggressiver, im Netz ist man spielerischer, man will spielerisch sich Dinge erschließen. Das Netz hat eine andere Ästhetik, bildmächtig, aber auch Geschichten, auch Interaktion spielt im Netz eine viel größere Rolle als in den alten linearen Medien. Das heißt, wir müssen Formate entwickeln, die so im Hörfunk oder im Fernsehen nicht gesendet würden, weil sie gar nicht dafür gemacht sind, aber im Netz sehr, sehr gut funktionieren. Und wir haben beim MDR, ich sage nochmal wir, weil ich bis Ende August ja noch MDR-Chefredakteur bleibe und bin, wir haben beim MDR so langsam versucht, sogar in unserer Nachrichtenschiene mehr Inhalte auch formatgerecht zu machen. Also nicht einfach den Filmbeitrag zu nehmen und Subs ins Online-Portal zu stellen, sondern Beiträge auch so umzuschneiden, dass sie für mobile Nutzung, dass sie im Netz auch besser zu begreifen, schneller zu begreifen sind und besser auch aufzufinden sind. Also wir müssen uns dran machen, vom Netz her zu denken und nicht von unseren alten traditionellen Wurzeln her, praktisch auf das Netz zu schließen. Das ist eine andere Welt, das ist eine andere Generation unterwegs. Ich habe 12- und 14-jährige Kinder, bewegen sich ganz anders in diesen Welten und in die Richtung müssen wir auch Angebote machen.
Dann lassen Sie uns doch das Netz jetzt tatsächlich auch mal mit einbeziehen. Wir haben nämlich auf Facebook und auch bei Twitter gefragt, ob unsere Follower dort auch Fragen an Sie haben. Und fangen wir doch vielleicht mal mit der kritischsten der ganzen Reaktionen an. Ein Twitter-Nutzer mit dem Namen Öfsti fragte, wann endet die plumpe politische Einflussnahme, die ihn ins Amt brachte? Was denken Sie über solche Aussagen?
Also ich weiß nicht, was gemeint ist, wenn, Sie haben es ja eben gesagt, ich bin, wie es so heißt, passives SPD-Mitglied. Ich bin als Student politisch aktiv gewesen in dem Ortsverein der SPD in Bielefeld-Groß-Dornberg, habe mich dort um Zebrastreifen und um Ampeln gekümmert und halte das für heute für eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe mit Kommunalpolitik, welche Menschen sich dort engagieren, wie viel Ehrenamt dahinter steckt. Das hat nichts von großer Politik und das ist nichts von Macht und Pfründen, sondern das sind ganz viele Menschen, die da ihre Freizeit opfern, um uns allen das Leben einfacher zu machen. Sowas gibt es bei der CDU genauso wie bei der FDP wie bei anderen Parteien. Für mich war das eine sehr lehrreiche Zeit. Als ich Journalist wurde, habe ich mit meinem politischen Engagement, das habe ich passiv geschaltet. Ich bin weiterhin ein politischer Mensch. Ich habe eine Menge Interessen, was Politik und Parteien angeht. Ich kenne sehr viele Menschen aus allen Parteien. Ich war für die Wahlsendung des ZDF zuständig. Ich habe mich mit Vertretern aller Parteien getroffen, mit ihnen diskutiert, setze mich mit allen Parteien an ein Podium. Ich habe da keine Berührungsängste und deswegen kann ich mit dem Vorwurf plumper Politik nichts anfangen. Die Politik spielt eine wichtige Rolle. Die Parteien haben viele Mitglieder. Die Parteien werden gewählt. Die Medien können auch nicht ohne Politik sein. Sie wissen, dass die ganzen Rundfunkgesetze auch über die Ländersache sind und in Ländern. Länder werden nun mal auch durch Parteien regiert. Das heißt noch lange nicht, dass wir dort die Tür aufmachen und den Parteien und der Politik die Tür aufmachen und unsere Programme ihnen zur Verfügung stellen. Sie sind unabhängig und selbstbewusst und das kann man auch machen, wenn man einer Partei nahesteht oder ihr mal nahe gestanden hat oder sich mal in ihr engagiert hat.
Christian fragt auf Facebook, da sind wir gespannt, gerade weil Sie beim MDR als Chefredakteur ja auch einen trimedialen Background haben. Und zwar fragt er, ab wann macht Deutschlandfunk auch konsequent Video? Die Medienformen, Grenzen verschwimmen, da könnte man ja auf Gedanken kommen oder insbesondere bei mobilen Anwendungen. Oder ist das aus seiner Sicht kein Thema fürs Radio?
Ich bin da im Augenblick sehr, sehr skeptisch. Ich habe mir das angeschaut, was da an Versuchen gemacht wird. Das wirkt immer mit Verlaub ein bisschen wie Fernsehen für Arme. Hat noch nicht die richtigen Formen gefunden. Natürlich haben wir jetzt ganz andere Möglichkeiten, Bilder auch zu machen, Bilder zu schneiden, die ganze iPhone-Technologie, die wir ja auch beim richtigen Fernsehen in Anführungsstrichen schon anwenden, die ist natürlich interessant. Aber wenn Sie sich jetzt wirklich überlegen, welche Inhalte Sie als Hörfunksender in allen Angeboten des Deutschlandradios an Mann und Frau bringen und überlegen, welche Bilder könnten Sie denn dazu stricken, die dem Nutzer auch die Nutzung leichter machen, das ist ganz schwierig. Grafik ist zum Beispiel eine Bildsprache, die im Netz sehr viel Wirkung hat. Das ist noch eine andere Geschichte, aber ich habe so ein bisschen das Problem mit diesen ein paar Schnittbildern, die Texte verzieren sollen und unter Umständen Interesse wecken sollen. Das macht für mich noch keinen ausgewogenen Eindruck. Vielleicht finden wir da einen tollen Weg, bin ich sehr neugierig, lasse ich mich gern vom Gegenteil überzeugen. Im Augenblick bin ich da noch ein bisschen skeptisch.
Was mich noch interessieren würde, was Sie denn noch uns mitbringen werden an Erfahrungen jetzt die letzten Jahre beim MDR, da haben Sie ja auch hautnah die Pegida-Zeit miterlebt. Da haben wir sehr intensiv hier auch in unserem Medienmagazin immer wieder darüber berichtet. Was haben Sie über den Journalismus und die Erwartungen der Menschen in der Zeit vor Ort gelernt?
Also ich habe erstens gelernt, dass das Aktionsmittel Demonstration und lautstarke Demonstration nicht nur dem linken Lager gehört. Wenn wir uns richtig überlegen, war bis vor einigen Jahren, wenn man Demo gehört hat, hat man augenblicklich gedacht, naja, irgendwie aus dem linken Spektrum jemand gegen Raketen, gegen Kernenergie, gegen Kohlekraftwerke und so weiter und so fort. Das Interessante an der neuen Rechten, zu der ja auch Pegida gehört, ist, dass sie viele Aktionsformen der früheren Linken übernommen hat und zum Teil auch noch mal ein bisschen weitergetrieben hat. Das ist die erste interessante Erfahrung. Die zweite ist, dass dort viele Menschen auf die Straße gehen, die vor allen Dingen, sagen wir mal, aus den kleinen Städten rund um Dresden, in Ostsachsen, die glauben, dass sie keine Stimme hat, dass niemand auf sie achtet, dass sie ignoriert werden. Das hat viele Adressaten, da sind wir Medien einer davon. Die Medienkritik ist ja auch sehr rüde. Diese Menschen werden von einigen, sagen wir mal, schwierigen Charakteren aufgehetzt. Die werden dort zu Ausbrüchen gebracht, die sie offensichtlich gar nicht überschauen. Das ist schon eine sehr giftige Atmosphäre. Wenn man mit den Menschen selber redet, ist meine Erfahrung, von 100 kommt man mit 70 irgendwann mal ins Gespräch. Man muss zuhören, man muss klar seine Standpunkte vertreten, man muss seine Werte klar machen, muss seine Art zu arbeiten transparent machen, dann kann man einen Teil dieser Menschen erreichen. Ein Teil, ich sag mal mindestens 30%, ist Hardcore. Die haben abgeschlossen mit dem, was wir, sagen wir mal, demokratische Medien als demokratische Medien bezeichnen. Die glauben nur ihren eigenen Echoräumen, ihren Kommunikationsblasen. Und da kommt man nicht dran. Aber ich denke, und das ist meine Erfahrung aus diesen Zeiten, aus diesen Jahren, es lohnt sich, mit ganz vielen Menschen zu reden, auch wenn man erstmal denkt, oh, der macht aber einen Eindruck, das lasse ich mal lieber sein, rede lieber mit meinen Kumpels, da bin ich schnell auf dem gemeinsamen Nenner. Nein, wir Medien müssen auch in Milieus und auch in Bereiche, die uns vielleicht nicht so schmecken, müssen da auch hinhören. Da kann man auch vieles Interessantes erfahren.
Ganz kurz zum Schluss, Herr Rauer, wie bereiten Sie sich jetzt auf den 1.9. vor?
Ja, erstmal mache ich meinen Job weiter als Mitteldeutscher Rundfunk-Chefredakteur, weil der MDR ist gerade Federführer der ARD und da gibt es eine Menge Arbeit in allen Führungsebenen. Dann werde ich mich mit Willi Stoll und mit der Geschäftsleitung, natürlich mit den Direktoren treffen, werde mich möglichst rasch sachkundig machen lassen, werde mich auch umhören, mich einlesen. Das ist ja auch alles kein Chinesisch, sondern da kann man ja auch relativ schnell dann auch erfahren, wie so ein Haus tickt. Und dann starte ich zum 1. September und dann werde ich mal durch die Sender gehen, mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen reden und mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was man von mir erwartet. Und dann bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein Gefühl dafür, was ich erwarte.
Dann haben wir vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, uns ausführlicher mit Ihnen zu unterhalten. Danke für das Gespräch heute erstmal.
Gern geschehen.